Vierter Weg: Gewinn-Gewinn-Denken. Anmerkungen und Anekdoten von Sean Covey.
Vor vielen Jahren schloss Franklin Covey einen Lizenzvertrag mit einem kleinen Technologieunternehmen. Für uns sah das nach einer echten Gewinn-Gewinn-Partnerschaft aus. Das Unternehmen durfte unser geistiges Eigentum verwenden und wir erhielten dafür einen finanziellen Ausgleich. Zuerst war auch alles gut. Doch nach einigen Jahren bewarb der Lizenznehmer seine Produkte in einer Weise, die unserer Meinung nach nicht zu unserer Marke und zu unseren Werten passte. Schließlich sprach ich mit dem Lizenznehmer. Ich erklärte ihm, dass er seine Werbung ändern musste, wenn er weiter mit uns zusammenarbeiten wollte. Ansonsten würde er seine Lizenz verlieren, doch er sagte: "Nein, wir werden bestimmt nichts an unserem Marketing ändern. Wir machen nichts falsch, im Gegenteil. Ihr seid diejenigen, die sich nicht an unsere Vereinbarung halten." Das war unglaublich. Ich sprach mit unserer Geschäftsführung. Gemeinsam beschlossen wir, dass es zu riskant für uns war, die Partnerschaft fortzusetzen. Wir versuchten, eine einvernehmliche Lösung mit dem Technologieunternehmen auszuhandeln, doch die Gespräche gerieten ins Stocken. Das Vertrauen schwand. Normalerweise tun wir alles, um den Gang vor Gericht zu vermeiden, aber hier sahen wir keine andere Möglichkeit mehr. Unsere Rechtsabteilung versicherte uns, dass wir das Gesetz auf unserer Seite hätten und den Fall gewinnen würden. In unserem letzten Gespräch sagte einer der Eigentümer des Technologieunternehmens zu mir: "Sean, ich kenne und schätze deine Familie seit vielen Jahren. Dein Onkel ist ein guter Freund von mir. Ich dachte immer, dass ihr ehrliche, zuverlässige Menschen seid. Zumindest bis jetzt." Seine Worte trafen mich zutiefst. Ich dachte: "Der Gang vor Gericht wird uns beide Hunderttausende US-Dollar kosten. Es muss doch einen besseren Weg geben." Obwohl ich nicht wusste, ob er überhaupt mit mir reden würde, rief ich den Unternehmer wenige Tage später an. "Hör zu, es wird uns beide viel Geld kosten, wenn wir es auf einen Streit vor Gericht ankommen lassen. Wärst du einverstanden, wenn wir beide uns zusammensetzen und schauen, ob wir eine andere Lösung finden? Nur du und ich, ohne unsere Anwälte." Er zögerte lange. Doch dann war er einverstanden. Unsere Hausjuristen waren von meinem Vorgehen nicht gerade begeistert. Sie meinten, ein Vier-Augen-Gespräch könnte unsere Chancen vor Gericht verschlechtern. Doch mir erschien es das Risiko wert. Am nächsten Tag kam der Technologieunternehmer zu mir ins Büro. Ich sagte: "Meine Absicht ist es, eine Gewinn-Gewinn-Lösung zu finden, bei der wir beide ein gutes Gefühl haben. Wenn wir zu keiner Einigung kommen, können wir immer noch vor Gericht gehen. Aber ich will es versuchen. Bist du ebenfalls bereit dazu?" "Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber ja, lass es uns versuchen." "Bitte hilf mir zu verstehen, wie du die ganze Sache siehst", sagte ich. Ich ging zum Whiteboard und hielt alles, was er sagte, Punkt für Punkt fest. Als ich etwa 15 Punkte aufgelistet hatte, fragte ich: "Und ist da noch was?" Er nannte noch ein paar weitere Dinge. Dann sagte ich: "Lass uns deine Punkte der Reihe nach durchgehen, damit ich sicher bin, dass ich dich richtig verstanden habe." Nachdem wir alle Punkte besprochen hatten, fragte ich: "Hast du das Gefühl, dass ich dich verstanden habe?" "Ja, das habe ich." In diesem Augenblick änderte sich die Stimmung im Raum. Er fühlte sich zum ersten Mal verstanden, und auch ich war tief berührt. Ich konnte jetzt klar erkennen, woher seine Gefühle kamen und warum er überzeugt war, dass wir unseren Teil der Vereinbarung nicht erfüllt hatten. Dann fragte ich ihn: "Hättest du was dagegen, wenn ich dir schildere, wie sich die Situation für uns darstellt?" Ich notierte alle unsere Punkte auf der anderen Hälfte des Whiteboards. Er hörte aufmerksam zu. Ich hatte den Eindruck, dass er verstand, wie wir zu unserer Position kamen. Plötzlich herrschte eine positive, hoffnungsvolle Atmosphäre zwischen uns. Die negativen Gefühle waren verschwunden, denn nun verstand jeder den anderen. Jetzt, wo jeder die Position des anderen versteht, was schlägst du vor? Wie sollen wir vorgehen?", fragte ich. Wir begannen in alle Richtungen zu denken und wurden sehr kreativ. 30 Minuten später hatten wir eine Lösung, die uns beiden gefiel. Eine Übernahme zu einem fairen Preis mit einer langen Übergangsfrist. Während unserer Ideensuche war es spannend zu sehen, wie wir beide versuchten, Argumente für den jeweils anderen vorzubringen. Es war eine umwälzende Erfahrung, die uns weniger als 2 Stunden kostete und uns viel Ärger und hohe Kosten ersparte. Von einem Streit vor Gericht war keine Rede mehr. Wir reichten uns die Hand und verabschiedeten uns mit einem guten Gefühl. Eine Woche später rief mich der Technologieunternehmer an. Wir trafen uns zum Mittagessen und verstanden uns bestens. Er sagte, ich habe immer gewusst, dass ihr eine gute Familie seid. Die Überflussmentalität oder der Schlüssel zum menschlichen Glück. Win-Win-Denken beschreibt eine Einstellung zum Leben, die besagt, wir beide können gleichzeitig gewinnen. Nicht ich oder du. Es gibt keine Verlierer. Wir beide sind Gewinner. Diese Einstellung ist die Voraussetzung für jede Gemeinsamkeit. Sie beruht auf der Überzeugung, dass wir alle gleich sind. Niemand ist mehr oder weniger wert als ein anderer. Mein Vater sagte uns Kindern immer wieder, wie wichtig eine Überflussmentalität ist. Es ist genug für alle da. Wieso sollte der Erfolg eines anderen euch daran hindern, ebenso erfolgreich zu sein? Das Win-Win-Denken war ein wahres Geschenk für ihn. Er war überzeugt, dass man den öffentlichen Erfolg nur mit einer Gewinn-Gewinn-Einstellung erringen kann. Das lebte er uns auch vor. Die Vorlesungen unseres Vaters an der Universität fanden so großen Anklang, dass sie ins Basketballstadion verlegt wurden. Manche seiner Professorenkollegen reagierten darauf mit Neid und Missgunst. Dennoch habe ich von meinem Vater nie eine abfällige Bemerkung über seine Kollegen gehört. Der Mangelmentalität begegnete er mit einer Mentalität des Überflusses. Als mein Vater das KW Leadership Center gründete, versuchte einer seiner Partner, ihn aus dem Unternehmen zu drängen. Der Coup misslang. Und was machte mein Vater? Er verzieh dem Mann, der ihn aus seiner eigenen Firma werfen wollte. Mein Vater wollte keine negative Energie um sich haben. Er blieb ruhig und meinte, das interessiert mich nicht. Was auch passierte, mein Vater versuchte, den Menschen und Situationen etwas Positives abzugewinnen. Was eine Überflussmentalität wirklich bedeutet, wurde mir deutlich aus der Art, wie mein Vater und sein jüngerer Bruder zueinander standen. Seit ihrer Kindheit waren mein Vater und John die allerbesten Freunde. Gemeinsam gingen sie durch dick und dünn. Während seiner Zeit am College war mein Vater im Boxteam. Bei einem Wettkampf kugelte mein Vater sich die Schulter aus. Er lag am Boden, doch sein Gegner drosch wie verrückt auf ihn ein. Mein Onkel sprang in den Ring. Er zerrte den Gegner von meinem Vater weg und brüllte, »Hör auf, meinen Bruder zu schlagen! Siehst du nicht, dass er verletzt ist?« Auch nachdem jeder der beiden Brüder eine eigene Familie gegründet hatte, riss das enge Band zwischen ihnen nicht ab. Für mich fühlte es sich an, als ob ich zwei Väter hätte, meinen echten Vater und Onkel John. Meinen Cousins erging es genauso mit meinem Vater. Weder mein Vater noch Onkel John äußerte je ein negatives Wort über den anderen. Mein Vater wurde ein weltbekannter Redner, Berater und Bestsellerautor. Anstatt eifersüchtig zu sein, unterstützte John ihn nach Kräften. Er freute sich aufrichtig für ihn und betrachtete Vaters Erfolg als seinen eigenen. Mit der positiven Energie, die von der Überflussbeziehung der Brüder ausging, hätte man eine ganze Stadt versorgen können. Gewinn-Gewinn ist die einzige Option. Gewinn-Verlust ist kontraproduktiv und führt zu Rivalität und Stolz. Um mit C.S. Lewis zu sprechen, Stolz lebt nicht von dem, was einer hat, er lebt von dem, was er mehr hat als andere. Es ist der Vergleich, der einen stolz macht, das Vergnügen, sich über dem anderen stehen zu sehen. Doch Verlust-Gewinn funktioniert genauso wenig. Es ist das Fußmattensyndrom. Trampel ruhig auf mir herum, die anderen machen es ja auch so. Das zeigt, Gewinn-Gewinn ist die einzig sinnvolle Option. Doch manche setzen Gewinn-Gewinn mit Schwäche gleich. Sie fürchten, von anderen über den Tisch gezogen zu werden. Ich selbst habe jedoch andere Erfahrungen gemacht, wie die Geschichte mit dem Technologieunternehmen, die ich Ihnen eben erzählt habe, belegt. Die gute Nachricht? Es reicht, wenn ein Beteiligter anfängt, Gewinn-Gewinn zu denken, damit am Ende alle davon profitieren. Gewinn-Gewinn ist die beste Wahl. Das zeigen auch Studien von zwei Stanford-Professoren. Sie haben ihre MBA-Studenten in zusammengerechnet über 12 Millionen Runden gegeneinander antreten lassen. Das Ergebnis? Kooperative Strategien führen zu deutlich besseren Ergebnissen als unkooperative. Ich könnte Studie um Studie zitieren, die alle zu dem gleichen Resultat kommen. Aber das ist nicht nötig. Wir alle wissen intuitiv, dass Kooperation am Ende die besten Ergebnisse bringt. Denken Sie Gewinn-Gewinn. Bringen Sie Ihre Wünsche mit den Wünschen anderer in Einklang. Beweisen Sie Mut und zeigen Sie Rücksicht. Das gilt für den privaten Bereich ebenso wie für den Beruf.